dem Herrn. Wir loben Gott. Wir preisen den Herrn. Gott ist gut. Amen. Ich freue mich für alle, die gekommen sind. Vor uns liegt eine ganz starke Woche jetzt. Ab Freitag geht es dann bis zum nächsten Mittwoch. Elisabeth Syre wird kommen am Montag, den 11. und Dienstag, den 12. wird sie bei uns sein und uns dienen. Und dann haben wir wieder Mittwoch danach hier Gottesdienst. Mittwoch wird das Thema sein, wie Gott daher die Menschen beruft. Und ich lade dich ein für morgen, für Freitag. Freitag wird das sein, das Thema, was hat Gott noch mit uns vor? Mit dir, mit mir, mit der Gemeinde, mit der Welt, mit Deutschland. Was hat Gott noch vor? Hat er noch Pläne? Oder hat er schon ausgeträumt? Oder hat er irgendwie etwas in seinem Heilsplan vorgesehen? Ich bin begeistert von Gott. Gott hat so viel uns zu geben. Wir sollten einfach hungrig sein und durstig vor dem Herrn sein und von Gott was erwarten. Was hat Gott noch mit uns vor? Am Samstag wird das Thema sein, mit Jesus auf dem Wasser gehen. Ich werde nie vergessen, ihr habt Bruder Assi, George Assi aus Pakistan bei mir zu Besuch gehabt. Der war mal hier auch, hat uns gedient und es war Winter. Und wir waren auf dem Wannsee, auf dem Eis. Dann sagte er, Bruder Matthäus, ich bin noch nie in meinem Leben auf dem Eis gewesen. Bei uns gibt's kein Eis. Und so, ich wandle wie Jesus auf dem Wasser. Ist es ja. Ist es ja. Er war so begeistert, er wollte gar nicht mehr vom Wasser runter. Wenn du einmal das Geheimnis entdeckst, mit Jesus auf dem Wasser, mit Jesus über die Probleme, mit Jesus über die Schwierigkeiten, dann willst du gar nicht mehr runter, da bleibst du da, wo Jesus ist, und da bist du sicher, dort gehe ich nicht unter. Dann kommen Sonntag, so Gott will, und wir leben, wie nimmt man das gute Land ein? Und heute ist mein Thema, Gott offenbart sich schrittweise, nicht auf einmal. Weißt du, ich bin so froh, dass Gott mir nicht alles auf einmal gezeigt hat. Wenn er mir alles auf einmal gezeigt hätte, wäre ich zusammengebrochen. Ich sage, nein, ich kann nicht, dann, ich schaffe es nicht, das ist mir zu viel, der Weg ist mir zu steil und schaffe es nicht. Aber Gott hat so etappenweise, so in Salamitechnik, so in kleinen Schritten, Stück für Stück gezeigt. Schrittweise hat er mich geführt und ich bin immer noch nicht fertig. Ich gehe immer weiter und er zeigt mir jedes Mal was Neues. Der Herr baut auf. So ist Gott. Er baut auf das, was man hat, was man begriffen hat, was man gelernt hat, was man erfahren hat, auf diese Erfahrungen aufbaut. Und am Schluss kommt die Meisterprüfung. Gott offenbart sich schrittweise. Schrittweise wird er erkannt durch die ganze Heilige Schrift. Schrittweise wird er erlebt. Ich denke nur wie die Schöpfung. Es werde Licht. Und plötzlich gehen Lichter an. Plötzlich, ja, aber da ist noch gar nichts da. Nach dem Licht, dann wurde die Erde getrennt, hat man gemerkt, da gibt es Erde und Wasser und so weiter. Und da muss eine Trennung so passieren und eine Trennung oben und unten passieren, Himmel und Erde wieder. Gab es zwei große Trennungen. Und das ist, wie Gott an uns arbeitet, schrittweise. Du hast dich bekehrt und da kommen gleich Entscheidungen und Scheidungen. Du musst dich von dem trennen, musst dich von dem trennen, von den irdischen Sachen und dann musst dich nur noch auf das Himmlische konzentrieren und dann Prioritäten in deinem Leben setzen und dann heißt es, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann wird dir alles andere zufallen. Und dann, die Erde bringe hervor. Es ist erstaunlich, Gott hat nichts Neues geschaffen. Wir denken, wir sprechen von der Schöpfung, aber Gott hat nichts Neues geschaffen. Er sagte, es werde und es wurde. Und er trennte, also das sind keine Schöpfungsakte. Und dann sagte die Erde bringe hervor. Und jetzt passiert in deinem Leben das, in deinem Leben stecken Talente, Gaben, Fähigkeiten. Matthäus, du bringst jetzt das hervor. Zuerst kommen kleine Pflänzchen, kleine Keimlinge, kleine Hoffnungsschimmer. Und dann die Erde bringe hervor, dann Tiere, Fische und so weiter. Und Gott baut auf. Du siehst, wenn nicht das Grünzeug da gewesen wäre, Salat und die Kräuter und Bäume und Pflanzen, dann hätten die Tiere gar nicht kommen können. Von was hätten sie leben sollen? Und dann geht's weiter. Dann nach den Tieren kommt der Mensch. Der Mensch ist das einzige Wesen, das Gott eigenhändig aus den Stoffen dieser Welt gemacht hat. Und dann haucht er ihn an, hat ihm Aufgaben gegeben, sagt, so, Adam, ich will, dass du den Garten bepflanzt, bebaust. Wir dürfen nicht denken, dass der Adam die ganze Zeit im Schaukelstuhl gesessen ist und die Sonne genossen hat und Schmetterlinge nachgeguckt hat. Nein, der Adam hat ganz fleißig gearbeitet. Du sollst den Garten bebauen und bepflanzen. Aber dann hat er, ja, als er den Tieren Namen gegeben hat und du siehst also von Erkenntnis zu Erfahrung und dann Da kommt so viel. Die Schöpfungsgeschichte ist eigentlich ein Stück Heilsgeschichte. Er gibt den Tieren Namen und dann merkt er, alle haben ein Weibchen, aber ich habe kein Weibchen. Und dann sagt der Gott, ja, also Adam, wenn du das so willst, dann machen wir. Aber eigentlich war der Mensch ein Zwitter wahrscheinlich, so vermute ich, dass er ein Zwitter war bei der Schöpfung. Nur nebenbei. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und es war vollkommen und Satan hat alles zerstört. Und jetzt die Schöpfung ist etwas, wo Gott wieder aufbaut. Am Anfang war nur die Finsternis, nur das Chaos. Das hat der Teufel angerichtet und das kann er prima. Man sieht es auch heute in der Welt von den Supermächten, von den Amerikanern. Die können in Irak Chaos anrichten, dann hauen sie ab und das Chaos ist da. Libyen, das Chaos ist da. Oder Afghanistan, das Chaos ist da. Und dergleichen. Der Teufel kann nur Chaos anrichten. Jetzt Gaza, das Chaos ist da. Alles zerbombt, zerstört, zerschlagen. Und jetzt helft mir aufbauen. Gott kann Ordnung schaffen und Gott schafft Ordnung. Gott schafft Ordnung, Kosmos macht er. Er vertreibt das Böse, reinigt die Welt und dergleichen und da macht Gott was Neues. So, Gott geht schrittweise in deinem und meinem Leben vor, wie in der Schöpfung. Er spricht zuerst einmal und das Erste ist, was bei uns passiert. Gott redet, Gott schreibt uns nicht einen Brief, wir sehen auch nichts. Gott spricht ein Machtwort. Das ist der erste Schritt, was passiert. Gott bringt schrittweise Ordnung in unserem Leben. Es geht Zug um Zug, Schritt um Schritt. Er überspringt nichts. Gott hat so detailliert alles geplant in der Natur, auch in deinem geistlichen Leben, in deiner Entwicklung. Schau deine Persönlichkeit an, von einem kleinen Einzeller, was aus dir dann geworden ist, mit zwei Beinen, mit zwei Händen, mit einem Kopf, mit einem Herzen, mit zwei Augen, mit Lunge. Das ist aus uns geworden. Und das hat Gott gemacht, systematisch. Gott arbeitet systematisch auf allen Gebieten, auch auf dem geistlichen Gebiet. Zuerst legt er das Fundament und heute spreche ich über die verschiedenen Offenbarungsstufen, die Gott in der Heilsgeschichte und gleichzeitig in unserem Leben durchzieht, vor allem das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist kam nicht gleich bei der Bekehrung, sondern Stück für Stück. Zuerst kam Jesus, dann wurde er getauft und dann hat er gelehrt, dann hat er gepredigt, dann ist er gestorben, dann hat er die Menschen erlöst und dann, sagt er, bleibt in Jerusalem, bis ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Und da waren sie auch noch nicht fertig. Dann ging es weiter, da ging es richtig los. So, bei der Schöpfung brütet der Geist Gottes über das Chaos und auch in deinem und meinem und unserem Leben. Wenn wir genau angucken, der Heilige Geist brütet von Anfang an über unser Leben. Er arbeitet systematisch an unserem Leben. Der Heilige Geist wirkt Stück für Stück und meistens so in kleinen Schüben. Wieder mal was Neues. Nachdem du das eine verarbeitet, verdaut hast, überwunden hast, plötzlich wieder ein Schub. Gott sagt am Anfang nicht alles. Immer wieder so ein neuer Schub. Er lässt dich irgendwo reinfallen, mit irgendjemandem zusammenzukommen und dann beginnt er. Und das, was Gott beginnt, das vollendet er auch. Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte beim Heiland. Gott geht schrittweise vor bei unserer Entwicklung, bei unserer Erlösung, bei unserer Wiederherstellung, bei unserer Reife und dann hängst du. Irgendwo hängst du. Zum Reifen musst du hängen. Durchhängen mal. Ja, und auch das geht wieder schrittweise. Naja, das geht schnell vorbei, aber dann merkst du, es sind schon 2 Jahre vergangen und 3 Jahre vergangen. Denk an Moses, der ist 40 Jahre, hängt er da durch. 40 Jahre hängt er da durch. Okay, so Gott geht schrittweise vor in unserem Leben. Der Glaube, das Leben wird uns auch Stück für Stück enthüllt. Das Glaubensleben. Weißt du, da siehst du wieder, so wie bei einer Zwiebel. Du denkst, jetzt hast du endlich mal den Kern begriffen und bist immer noch nicht weitergekommen. Immer wieder neue Schale. Es wird das eine Mal genommen, das nächste Mal wird was gegeben, dann hinzugetan. So, das Heil geschieht auch in Schüben, sehr vielen Schüben, auch die Offenbarung Gottes. Manchmal geht es ganz schnell und dann vergehen 400 Jahre und kein einziger Prophet steht auf. Malachi und Zacharia waren die letzten Propheten im Alten Testament und dann kommt mal Johannes der Täufer und dann in dieser Zeit, wo Jesus hier auf dieser Erde ist, da sind Engel da, da sind Apostel da, da wird gepredigt, da kommt der Heilige Geist und dann geht das Evangelium wieder weiter. Und dann kommt das dunkle Mittelalter. So, Gott arbeitet schrittweise. Auch unsere persönliche Reifung geht in Schüben voran. So Schüben. Verstehst du? Du wirst geschoben. Und plötzlich bist du da und fragst, wo bin ich denn hingeraten? Auch das Böse geht in Schüben voran. Nicht nur das Gute, auch das Böse. Weißt du, wir haben jetzt inzwischen 100 Jahre Krieg. Und wir haben immer noch Krieg jetzt. Mehr Krieg denn je zuvor. Man hat immer wieder gesagt, nie wieder Krieg. Aber in der Zeit, wo man sagte, nie wieder Krieg, hat es so viele kleine Brandherde gegeben. Jugoslawien und Nahost und sonst noch wo. Auch wenn die zwei Weltkriege zu Ende waren. Aber es gab eine ganze Menge kleine Kriege, Wirtschaftskriege. Und dann die vielen Spannungen in den Familien, in den Heimen, hin und her. So, auch der Verfall des Christentums spielte sich in Schüben ab. Ich hab wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Verstehst du, die waren so brennend in Ephesus. Und dann plötzlich erkalten sie. Und dann ruft Gott wieder zurück. So, da kam Streit in der Gemeinde, in der Urgemeinde. Manchmal denken wir, ja, die Urgemeinde, wenn wir in der Urgemeinde leben würden, das war so herrlich und so fantastisch. Nein, nicht alles ist Gold, was glänzt. Es menschelt überall. Auch in der Urgemeinde, plötzlich die einen kriegen mehr, so viel im Teller als die anderen. Und da gab es schon die ersten Spannungen. Schau dann die Sendschreiben an. Auch da gab es sowas. Ich hab wieder dich. Man denkt, die Gemeinde sollte fertig sein, und dann wird sie lau und träge. So, der Teufel versucht, die Gemeinde zu unterwandern. Damals die Urgemeinde durch Gesetzlichkeit, auch so ein Schub. Durch Duldung des Heidentums, durch faule Kompromisse, durch Weltlichkeit. Weißt du, der Teufel arbeitet auch systematisch, nicht nur der liebe Gott. Dann kam das Papsttum, die katholische Kirche, das dunkle Mittelalter. Auch der Abfall geschah schubweise. Ein französischer Philosoph hat 1848 Folgendes geschrieben: Wenn ein Volk gottlos wird, dann werden die Regierungen ratlos, die Politiker charakterlos. Wenn das Volk gottlos wird, dann werden die Beratungen ergebnislos. Du siehst, da gibt es Resultate, da passiert dies und jenes. Wenn ein Volk gottlos wird, dann werden die Schulden zahllos. Das kannst du alles übertragen, auch aufs Geistliche. Und das 1848. Da werden die Sitten zügellos, wenn ein Volk gottlos wird. Da werden die Mode schamlos, der Verbrechen maßlos, die Aussichten hoffnungslos. Immer los, los, los. Und auch die Erneuerung Gottes, die Wiederherstellung durch die Wiedergeburt, passiert so viel Neues. Auch das geht in Schüben voran. Ich denke auch, so Martin Luther bringt die Bibel, übersetzt das in der Sprache des Volkes, war ein großer Schub. Das dunkle Mittelalter, was die Leute alles für Unsinn zusammengeglaubt haben. Weißt du, wenn keine Offenbarung geschieht, keine Prophetie ist, wenn nur noch Organisation und Macht und Streit ist, dann dominiert der Teufel und Finsternis und bedeckt das Erdreich und dunkel die Welt. So, Martin Luther kommt, bringt das Wort, ein Schub. Die Wiedertäufer kommen, auch ein Schub. So, dann kommt die Heiligungsbewegung, John Wesley, auch ein Schub wieder. So, Gott arbeitet immer schrittweise. Dann kommen freie Gemeinden, entstehen freie Gemeinden, dann kommt die Pfingstbewegung, Anfang des letzten Jahrhunderts. Das ist auch ein großer Schub gewesen in kurzer Zeit. Dann kamen Erweckungsbewegungen, Bußbewegungen, Heilungsbewegungen, so nach dem Krieg hier. Da kamen nach Deutschland, insbesondere auch nicht nur in Deutschland, weltweit, Heilungsevangelisten, große Heilungsevangelisten. Dann kam die charismatische Bewegung. Weißt du, auch so Schub. Wenn das eine ausgelaufen ist, kommt das nächste. Dann kommt die prophetische Bewegung, dann der vielfältige Dienst. Und so geht's weiter. Gott ist nie in Stagnation. Immer wieder bringt er was Neues. Statistik ist ihm nicht angenehm. Und er mag sich nicht mit Statistiken und Zahlen abgeben. Er will Leben hineinbringen. Wenn die eine Sache ausgelaufen ist, er bringt was Neues. Neue Dynamik, immer wieder Weiterführung. Und das alles schrittweise. So, dass sogar jeder mitkommen und mitgehen kann. Gott eilt nicht. Als die Kinder Israel auszog, da sollen alle mitgehen, sogar die Schafe und das Kleinvieh, so dass alle mitlaufen können, auch die Kinder. Und Gott hat ganz anderes Tempo. Dieses schrittweise Vorgehen finden wir im Neuen Testament. Wir sehen zuerst mal, kommt Matthäus und kommt Markus und kommt Lukas. Der eine hat für die eine Botschaft, der andere für die Richtung eine Botschaft. Und dann kommt Jesus und stellt den Heiligen Geist vor, arbeitet auf den Heiligen Geist zu. Und wir sehen, wie auf Jesus der Geist ruhte in den drei Evangelien ganz besonders. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erde und unter Erde. Und unter der Erde Jesus kann das verkündigen und erzählen, war vom Geist gezeugt, wurde vom Geist in die Wüste geführt, auch wieder so ein Schritt im Aufbau des Lebens Jesu. Weißt du, du musst nicht denken, dass du gleich als Heiliger auf diese Welt kommst. Jesus kam auch nicht als Heiliger auf diese Welt. Und er wuchs und nahm zu an Gnade und Weisheit, heißt es von Jesus. So, dann sehen wir, wie Jesus durch die Jünger wirkte, wie der Heilige Geist durch die Jünger wirkte. Dann sehen wir die Anwesenheit Jesu und des Heiligen Geistes in Israel. Lukas Kapitel 17, Vers 21, das Königreich Gottes ist mitten unter euch. Das Königreich Gottes ist mitten unter euch. Plötzlich wandelt er da. Zuerst haben die Propheten Stück für Stück geweissagt. Auch die prophetische Offenbarung im Alten Testament war schrittweise. Und dann war die messianische Zeit für Israel angebrochen. Kranke werden geheilt, Dämonen, Besessene werden befreit, Tote werden auferweckt. Wir lesen Matthäus Kapitel 11, Vers 2 und folgende Verse. Als aber Johannes im Gefängnis war und von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Du siehst also, da war Erwartung da. Da kommt was, da kommt jemand Neues, da kommt jemand anders. Pass auf. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das Evangelium wurde gepredigt als Bußruf an Israel. Zuerst einmal, Jesus sagt, geht nicht zu den Heiden, geht zu Israel, zu dem Haus Israel, nicht irgendwo. Die Juden brauchen das Evangelium. Die sind dafür bestimmt. Wenn die gerettet werden, wenn die kapieren, wer Jesus ist, da ist Himmel auf Erden. So, die Juden müssen jetzt die Botschaft hören. Sagt dem Johannes, was ihr seht. So, die messianische Zeit war angebrochen damals, aber die haben es nicht begriffen. Sie haben die Stunde Gottes verpennt, die lieben Juden oder Israeliten damals. Der König, der Messias war da. Das Königreich war mitten unter ihnen. Gott war persönlich anwesend. Ich muss es vorstellen, Gott ist persönlich in Israel anwesend. Und die begreifen es nicht. Jesus geht neben den beiden Emmaus-Jüngern und die begreifen es nicht. Jesus predigt, Zeichen und Wunder geschehen. Nur etliche. Nur denen der Herr die Augen geöffnet hat. Später genauso, als der Heilige Geist kam. Gott wiederholt sich noch einmal und offenbart in Israel nochmals die messianische Zeit, die herrliche Zeit, die Heilszeit. Und was passiert? Die Juden verfolgen die Christen, jagen sie davon. Die müssen Jerusalem verlassen, werden abgeschlachtet, gesteinigt. Sie haben die Gnadenzeit nicht begriffen. Also, es geht immer auf und ab, das Heil. Auf und ab. Auf und ab. Und wenn du sagst, ja guck mal, mein Leben geht auch auf und ab. Das ist kein Verbrechen. Gott arbeitet an dir. Weißt du, das Leben besteht Spannung, Entspannung. Spannung, Entspannung. Plus und Minus. So arbeitet Gott. Jetzt kommst du drei Schritte vorwärts, bleib stehen, vielleicht kommst du zwei Schritte zurück und dann gehst du wieder drei Schritte vorwärts und dann kommst du wieder zwei Schritte zurück und so kommst du Schritt für Schritt weiter. Du gehst nicht mit 7 Meilen Schritten durch das Leben. Schau die Juden an, damals, schau die Christenheit insgesamt an, sei ehrlich zu dir selber. Die meisten sind nicht ehrlich zu sich selbst, sie machen sich meistens was vor. So, die Juden haben die Gnadenzeit verpasst, jetzt gibt es keinen extra Heilsweg für die Juden mehr. Sie haben den Messias gehabt, aber sie haben den nicht angenommen und trotzdem werden sie gerettet. Und weißt du wie? Der Herr hat sie zerstreut unter alle Völker. Und das Heil ging zu den Völkern, zu den Nationen. Und jetzt können sie Weil die Juden unter den Deutschen, die können Jesus annehmen. Die Juden unter Amerikaner, die können Jesus annehmen. Die Juden unter den Chinesen, sie können Jesus annehmen. Die Juden unter den Russen, und Juden gibt es überall. Und die Zerstreuung war ein Werk Gottes, dass sie unter den Völkern einfach das Heil erleben. Unter den Spaniern, unter den Franzosen, unter allen Völkern. Und da werden sie gerettet, wie alle anderen auch. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, wo die Menschen selig werden können, als Jesus Christus. Amen. Einverstanden? Gott ist weitergezogen, trotz der Ablehnung. Dann begann das Zeitalter der Gemeinde. Weißt du, ich will euch helfen zu verstehen, Gott geht weiter. Wenn du nicht mitmachst, er geht weiter. Aber guck, dass du wieder mitkommst. Dass du wieder den Zug erwischt. Dass du wieder einsteigst, wenn du merkst, Gott hat mich verlassen. Und wir erleben Stunden, wo wir ganz nah am Himmel sind. Ganz nah. Und dann ist wieder so eine Sendepause. Und dann versucht der Herr wieder auf eine andere Art und Weise, mit einer anderen Methode uns wieder zu locken. Jetzt ist die Gemeinde da. Dann kam der Apostel Paulus. Ein Antichrist wird Christ und setzt sich ganz ein für Jesus Christus, hat Offenbarung des Heiligen Geistes, und das, was der Heilige Geist ihm offenbart hat, das gibt er weiter, und da ist so viel, so viel. Paulus hat den Leib Jesu enthüllt. Einfach bloßgestellt. Nicht nur verraten, sondern einfach erklärt, das ist der Leib Jesu. Heute, er ist das Haupt und wir sind alles die Glieder. Und jetzt kann ich ein Teil des Leibes Jesus werden. So, dann kommt der Johannes mit seinem Evangelium, und Johannes ist so ein Bindeglied zwischen den ersten Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, und dann den Dienst des Apostel Paulus. Im Johannesevangelium, da wirst du kaum Zeichen und Wunder sehen. Da geht es um den Heiligen Geist. Besonders Kapitel 14 bis 16 und 20 bis 21. Und Johannes ist der Einzige, der berichtet, wie Jesus seine Jünger anhauchte mit dem Heiligen Geist. Nehmt hin, noch vor Pfingsten. So, da hatten sie noch nicht die Pfingsterfahrung in Johannes 7, Vers 39. Da sagte er aber von dem Geist, den sie empfangen sollen und an ihn glauben sollten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Also diese Fülle des Geistes. Aber für den Privatbereich, für dein Privatleben hast du schon ein Stück Heiligen Geist. Jeder, der an Jesus glaubt, hat den Heiligen Geist. Also der hat nicht die Fülle, aber der hat den Heiligen Geist. Und zu der Fülle musst du noch warten, bis sich Jesus in deinem, meinem, unserem Leben verherrlicht. Er war noch nicht verherrlicht hier, heißt es allgemein. Aber Jesus will sich in unserem Leben verherrlichen. Er will zu seinem Recht kommen. Er will das Kommando ganz übernehmen. Der Heilige Geist schubst uns, gibt uns wieder neue Schübe. So. Und Jesus hat vorbereitet, dass der Heilige Geist kommen kann, und er sagt, ich gehe zum Vater, ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster senden, der viel besser ist wie ich. Verstehst du? Das ist, finde ich, toll. Jesus hauchte sie an. Das war ein Übergang. Und Geschwister, wir leben in unserem Leben, wenn du ehrlich bist, in deinem geistlichen Glaubensleben, wir leben von Übergang zu Übergang. Wir gehen von einer Situation zu der nächsten. Wir gehen von Übergang zu Übergang. Wir bekommen ein Maß am Heiligen Geist, dass wir glauben können, dass wir Gott sehen können, dass wir Gott verstehen können, dass wir Einsichten bekommen über uns selbst, über andere, über die Situation. Alles wird vorbereitet in unserem Leben, und das ist der Zweck, warum wir hier sind. Wir werden vorbereitet für den Empfang der Fülle des Heiligen Geistes, dass wir überfließen. Niemand soll glauben, wenn er sich bekehrt, dass er gleich überfließt. Da bist du vielleicht nass mal geworden, aber mehr nicht. Aber überfließen ist, dass du mehr hast als genug. Und das, was du bekommst, nicht verbrauchst und nicht verbrauchen kannst, das ist Überfluss. So, Jesus führt seine Jünger Stück für Stück. Das Johannesevangelium ist also eine weitere Stufe der Offenbarungsgeschichte des Herrn, der Heilige Geist. Und dann kommt Pfingsten. Und jetzt glaubst du, oh, Feuerzungen, sprechen in anderen Sprachen, toll, gewaltig, herrliche Atmosphäre, 3000 Leute bekehren sich, toll, Erweckung. Aber das geht vorbei, nach 3 Jahren ist alles vorbei. Ihr sollt meine Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Das ist Gottes Absicht mit dem Empfang des Heiligen Geistes. Nicht nur, dass wir eine schöne, tolle Zeit in Jerusalem haben, in der Gemeinde. Ach, ich erbaue mich selber. Wer in Zungen betet, erbaut sich selber. Manche mauern sich auch ein dabei. Verstehst? Ich erbaue mich selber. Weißt? Die Zeit der Erbauung ist wichtig, aber die Zeit, wo wir hinausgehen, an den Hecken und Zäunen und Menschen nötigen, hereinzukommen und die Bänke im Himmel besetzen. So, noch einmal ist eine messianische Zeit in Israel und dann geht Gott weiter in andere Länder, zu anderen Völkern, zu anderen Nationen. Apostelgeschichte 2, Vers 5. Weißt du, Israel war versammelt. Weil manche sagen, ja, wir warten noch auf die Sammlung Israels. 1948, das war die Sammlung Israels. Nein, hier, Apostelgeschichte 2, Vers 5. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer, aus allen Völkern unter dem Himmel. Damals hat es schon gehabt. Weißt du, da war dieses Pentekost, das Jubeljahr. Und zu diesem Jubeljahr kamen so viele Juden aus allen möglichen Richtungen, die wollten dabei sein. Nach 50 Jahren Heimsuchung Gottes erleben. Hier heißt es ausdrücklich, das war die Sammlung, wovon die Propheten sprachen. Sie wohnten, sie waren nicht nur zu Besuch, sie haben sich niedergelassen. Gottesfürchtige Männer. Das war ebenfalls noch eine Gnadenstunde. Und hier entsteht die Gemeinde, etwas ganz Neues. Gott geht einen Schritt weiter. Apostelgeschichte 2 bis 6, das Reich Gottes bricht an. Und zwar so massiv, Zeichen und Wunder. Eine messianische Zeit. Israel soll sich bekehren. Weißt du, Israel, wir als Menschen, also wir in der Gemeinde, wir müssen hören. Und bei uns kommt der Glaube durchs Hören. Bei Israel, sie müssen was sehen. Die müssen immer was sehen. Zeichen und Wunder. Feuerzungen. Ein Brausen eines Windes, da müssen die Vorhänge hin und her fliegen. Ja. Die Juden müssen immer was sehen. Deshalb, wir sehen, ab Kapitel 6 hören die Wunder auf. Jetzt, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes, nicht nur aus dem Sehen. Jesus sagt, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Aber die Juden waren noch nicht so weit. Und du siehst, manchmal, wir denken, mit den armen Juden, nein, die waren nicht so weit. Und deshalb, wir denken manchmal, ach, die armen Deutschen, die sind vielleicht noch nicht so weit. Oder die armen Europäer. Wir müssen hineinwachsen und reif werden, um die Fülle Gottes zu begreifen. Wir sind so beschäftigt mit irdischen Dingen, mit Arbeit, Mühe und Plage und Kämpfen. Weißt du, und dann wirst du Rentner. Genauso wie im Leben. Dann hast du plötzlich mal Zeit, wieder nachzudenken. Warum, wieso und weshalb. So, die Gemeinde Jesu wird verfolgt. Weiter. Und du siehst, wie Gott vorarbeitet. Lange bevor irgendetwas Schreckliches passiert, hat Gott mit langer Hand vorbereitet. Da kam die Verfolgung. Nein, die kam nicht. Irgendjemand, der Barabbas, der hat sein Grundstück verkauft. Und das hat so gut getan, das Grundstück zu verkaufen. Weißt du, die ersten Christen glaubten, Schlag auf Schlag, Jesus ist gestorben, am dritten Tag auferstanden, ein paar Tage später kam der Heilige Geist und dann haben sich Tausende bekehrt, Schlag auf Schlag. Und so geht's jetzt weiter. Und Jesus kommt übermorgen weit hier wieder. Verstehst du? Sie haben gedacht, zack, 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 der Herr kommt wieder. Das kam aber nicht so. Das kam aber nicht so, Leute. Und weil sie in so einer Spannung lebten, der Herr kommt bald, für was brauche ich Grundstück? Für was brauche ich das? Wozu muss ich heiraten? Wozu muss ich Kinder in diese Welt setzen? Verstehst du? Sie lebten so kurz, sie dachten, das kommt ganz schnell und wir brauchen das alles nicht. Und dann haben sie große Nöte gehabt hinterher. Aber das nachher später. Aber das war so diese Vorarbeit. Sie haben die Grundstücke verkauft. Als sie dann verfolgt wurden, vertrieben worden sind, konnten sie getrost nach Pela über den Jordan auf die andere Seite übersetzen. Und dort hat sich die Gemeinde erbaut. Und die Gemeinde war dort, als Jerusalem fiel, 70 nach Christus. Als alles dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Die Christen haben es überlebt. Weil Gott schon lang vorbereitet hat, von langer Hand. Gott wollte nicht beim Fall Jerusalems, dass sie untergehen. Gott hat was anderes vorgehabt. Gott wollte einfach, dass das Reich Gottes weitergeht. Und in der Zwischenzeit, wo das alles so passierte, da gab es Verfolgung und die zerstreut waren. Die predigten überall, wo sie hinkamen, die konnten den Mund nicht halten, überall von Jesus. Und ihre Umgebung war heidnisch. Und in dieser heidnischen Umgebung haben sie von Jesus ihren Nachbarn und Freunden erzählt. Und die haben sich bekehrt. Stell dir mal sowas vor. Und was machen wir jetzt? Die sind nicht beschnitten, die wollen auch keine Juden werden. und wollen nicht da zum Tempel gehen. Nein, und da sehen wir, was da alles passiert, wie Gott vorbereitet die Heidenmission, so dass wir Europäer oder wir als aus den Nationen uns bekehren. Gott hat so lange vorbereitet, es ist ein langer Weg. Und alles, was in deinem Leben passiert, ist von langer Hand vorbereitet. Dann denkst du, was ist mit mir los? Nein, es ist vorbereitet. Denk nur auch Paulus. Paulus bekehrt sich, beginnt das Reich Gottes zu bauen, aber nach der Bekehrung bei Paulus vergehen 13 Jahre. Er verschwindet irgendwo. 13 Jahre. Du siehst nichts. Plötzlich kommt der Bruder Barnabas und sagt, hör mal, du hast dich vor 13 Jahren bekehrt. Möchtest du nicht etwas für den Herrn tun? Wir brauchen ein paar Mitarbeiter bei uns in der Gemeinde in Antiochien. Und so wurde er hineingeführt in den Dienst. Nicht sofort, weißt du, vom Pflug zur Kanzel, dass man so schnell da den Sprung macht. Nein, er wurde 14 Jahre, 13 Jahre vorbereitet, obwohl er eine tolle Ausbildung hatte. Theologie studiert hatte, die Bibel kannte aus dem FF. Hebräisch kannte, Griechisch kannte, mehrere Sprachen sprechen konnte. Römer war noch dazu. Er kannte, sprach wahrscheinlich Lateinisch. So, aber das reicht nicht. Er musste die Sprache des Heiligen Geistes verstehen. Und nach 13 Jahren wird er unterm Arm genommen und sie gehen jetzt nach Antiochien. Und dort muss er in einem Quartett, vier Brüder, ganz verschieden, da ist sogar ein farbiger Bruder dabei, aus Afrika, der dient Gott, sogar einer, der mit Herodes zusammen aufgewachsen ist, ein sehr vornehmer, ein Diplomat wahrscheinlich, so der dient dem Herrn. Und dann Bruder Paulus und Bruder Barnabas. Und dann sprach nach einem Jahr, während sie den Gottesdienst feierten. Guck mal, wo spricht Gott? Wann spricht Gott? Nicht, wenn wir schlafen. Gott spricht, wenn wir den Gottesdienst feiern. Wenn wir eine Feier draus machen. Während sie den Gottesdienst feierten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus und sendet sie. Da begann die Sendung. Gott geht weiter. Jetzt geht er zu den Nationen. Zuerst setzt er über nach Zypern. Und dann bekehrt sich der Sergius Paulus und das sieht er, das ist ein Heide, das ist kein Jude. Da versucht der Elymas, ihn noch zu überreden. Hör mal, glaub doch nicht, was der da erzählt. Das ist ein Sektierer von der Sekte der Nazarener. Verstehst du, glaub nicht. Und dann sagt Paulus, und du Elymas, du sollst blind werden für eine gewisse Zeit, bis Gott dir die Augen öffnet. Du siehst also, was da passiert. Da gab es Kampf, Auseinandersetzungen und Spannungen in der Ausbreitung des Reiches Gottes. Niemand soll denken, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Wenn du mit Gott gehst, gehst du durch Spannungen, durch Widerstände, durch Anfechtungen. Glaub doch nicht. Aber als der Sergius Paulus sah, was mit diesem Rabbiner geschah, diesem Elymas, dann sagte Paulus, Gott hat dich geschickt. Zeichen und Wunder. Auch das sind, wie Gott benutzt. So, Gott erwählt drei Missionszentren in der alten Welt. Damals also drei Stationen, wie Gott Gemeinde baut. Und was durch die Gemeinde entsteht, da ist Antiochien, da ist Korinth und da ist Ephesus. Aber da steht nichts mehr von Jerusalem. In Jerusalem ist nur ein kleiner Kreis von Ältesten oder Aposteln, die sind übrig geblieben durch die Verfolgung. Und Paulus geht ein paar Mal dorthin. Sie besprechen, beraten. Das ist dieser Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15. Paulus und Barnabas, sie dienen und dann werden sie gesandt. Du musst erst mal dienen und dann wirst du gesandt. Das ist Gottes Methode. Du musst Gottes Prinzipien kennen. Wie er arbeitet, wie er einen Menschen gebraucht. Zuerst sagt er vielleicht, putz mal die Toilette. Oder diene mal in Schwachheit irgendwo so unscheinbar. Denn wer unscheinbar dienen kann, der kann auch öffentlich dienen. Wer aber unscheinbar nicht dienen kann, der kann auch nicht öffentlich dienen. So im Kleinen sich bewähren. Paulus ist dann ein paar Monate in Korinth, 3 Jahre in Ephesus. Und das war für ihn ein ganz besonderes Zentrum der Gnade, Ephesus. Da ist sogar den wilden Tieren vorgeworfen worden, was das auch alles heißt. Diese ganzen Auseinandersetzungen, diese Spannungen, diese Geburtswehen der Gemeinde in Ephesus. Verstehst du, da treibt er die Dämonen aus einem Mädel und dann kommt ins Gefängnis, wird gefoltert und groß ist die Diana der Epheser. Und da kommt Paulus und sagt, groß ist mein Gott. Du siehst diese Widersprüche. Als Christ musst du lernen, mit Widersprüchen zu leben. 3 Jahre ist er dort. Frag ihn, was er dort erlebt hat. Lies mal Apostelgeschichte 19. Hier lernte jemand anders noch Priscilla und Aquila kennenlernen. Das sind gute Mitarbeiter, Freunde, die unterstützen ihn dort. Hier hat Paulus gelehrt, was die Gnade Gottes ist, wie großzügig der Herr ist. Hier hat er erkannt die Eigenschaften Gottes, die Größe Gottes, die Liebe Gottes. So, man kann nur das weitergeben, was man selber gelernt hat. Nicht, was du woanders gelesen hast, sondern was du gelernt hast selbst. In deinen Höhen, in deinen Tiefen. Nur das kannst du anderen weiter erzählen und überzeugend wirken. Die zweite Phase im Leben des Apostel Paulus wird uns in der Apostelgeschichte 13 bis 28 beschrieben oder Galater 1 und 2. Dort wird die weitere Geschichte beschrieben, was Paulus so alles miterlebt, diese Kämpfe. Aber das ist nichts mehr von Zeichen und Wunder. Weißt du, jetzt geht's nach innen die Reise. Nach innen. Das ist die zweite Phase. Das sind die ersten Briefe, die dann entstanden sind. Was auch immer ist. Der Brief an die Galater. Der Brief an die Thessalonicher, der Brief an die Korinther, der Brief an die Römer. Das ist die zweite Phase. Also, dann schreibt er. Und das ist die Phase, was auch Christen durchmachen in ihrer Entwicklung. Weißt du, dann schreiben sie alle Predigten auf, alle Offenbarungen, alle Weissagungen, alle Prophetien schreiben sie auf, alles, was ihnen groß geworden ist. Nachts, wenn sie schlafen, da liegt Papier schon auf dem Nachttisch und ein Bleistift parat und die Taschenlampe zur Hand, dass sie, wenn sie nachts träumen, wenn Gott spricht, schnell aufschreiben, damit sie nicht vergessen. Eine Zeit des Aufschreibens kommt. Ob du das glaubst oder nicht, es ist so. Denn wir merken plötzlich, Gott gibt so viel und ich vergesse alles. Gott gibt so viel und ich möchte nichts vergessen. Und dann beginnt die Zeit des Aufschreibens. Aber dann merkst du, Mensch, so viel Papier. Ich habe da in Spandau mal eine Frau beerdigt. Sie hat mit Rosa Luxemburg und mit ein paar Kommunisten gekämpft und war ganz tapfer, kühne Frau. Aber sie war nicht in der Kirche, aber wollte eine kirchliche Beerdigung. Sie hat einen Stapel oder mehrere Stapel von Heften, Büchern, alles, was sie so an Impulse aufgeschrieben hat. Und dann hat die Tochter das alles übernommen und sagt, was meine Mutter alles gedacht hat, was sie alles so gefühlt hat. Die ganzen Gefühle aufschreiben. Aber das ist eine Phase. Solche Phasen machen wir im Leben durch und das ist gut so. Ich weiß, als ich anfing, in meinem Glauben zu wachsen, dann habe ich die Bibel studiert und alle Bibelstellen aufgeschrieben und auseinandergerissen und Wort für Wort versucht zu begreifen, zu erfassen. Ja, wie viel Heft ich verschrieben habe als junger Christ. Einfach, weil ich Spaß hatte am Wort Gottes. Spaß am Wort Gottes. Paulus schreibt hier die Briefe. Auch diese Phase geht vorbei, Gott zieht weiter. Weißt du, Gott zieht weiter. Und wir müssen nur akzeptieren, dass Gott jetzt mit uns weitergeht. Und dann will er mit uns von Angesicht zu Angesicht sprechen. Das ist eine ganz neue Phase. Dann kannst du nichts mehr aufschreiben. So schnell kannst du gar nicht schreiben, nicht mal auf dem Diktiergerät sprechen. So, wir müssen einsehen, das lässt er fahren. Das war eine wunderbare Sache. Und Geschwister, auch von wunderbaren Sachen müssen wir uns trennen, weil Gott uns was Besseres geben will. Wir denken, das, also diese Herrlichkeit, Gott will uns etwas näher zu sich bringen. Er geht schrittweise vorwärts. Sieh das Leben des Apostel Paulus. Der prophetische Geist kommt zurück. Gott beginnt wieder zu arbeiten, zu lehren. Und wenn Gott nicht mehr spricht, ist eine Phase, wo dann Schriftgelehrten und Pharisäer entstehen. Wo wir dann alles aufschreiben, damit wir ja nichts vergessen. Aber diese Zeit beginnt jetzt, wo Gott uns wieder neu erklärt, neu die Sachen serviert, neu die Sachen offenbart. Der Geist der Prophetie beginnt neu zu wirken. Ich denke nur auch im Leben des Neuen Testaments. Plötzlich kommen Simeon und Hanna und die Elisabeth und die Maria. Verstehst du? Und der Johannes der Täufer. Da wird sogar einer stumm, der Zacharias, weil er es nicht begreift, dass Gott redet, was Gott will. Auch wir erleben solche Phasen. Wisst ihr, für die nächste Predigt ist mir etwas groß geworden. Bin eigentlich schon in der nächsten Predigt, statt in dieser. Aber in der nächsten Predigt ist mir so groß geworden. Weißt du, Gott erlaubt, dass wir bestimmte Punkte anfassen, berühren, stehen bleiben und manchmal sogar sprachlos sind, bis es sich erfüllt beim Zacharias. Und dann ist der Junge da. Wie soll der Junge heißen? Josef? Nein. Simeon? Nein. Johannes? Oder das wird dann auf der Tafel aufgeschrieben. Ja, aber so heißt niemand bei uns in der Familie. Du siehst, Gott beginnt neue Wege zu führen. Und da bekommen wir unsere Sprache wieder, eine Stimme wieder, wenn wir gehorchen, wenn es soweit ist. Und wir müssen warten 9 Monate, bis es soweit ist. So, etwas Neues bahnt sich an. Jesus kommt. Und dann der siebenfache Geist des Herrn nach Jesaja 11, Vers 1 und 2. Der Geist des Herrn ist auf mir. Auf uns ist nicht die ganze Fülle des Geistes da. Aber immer wenn wir es brauchen, ist der Geist da. Weißt du, manchmal diese Kraft und dann diese Auswirkung und dann diese Offenbarung. Aber bei uns ist nie das, was bei Jesus war. Alles auf einmal. Der Glaube. Dieser siebenfache Geist ruht auf dem Messias. Und das haben sie erlebt, das haben sie gesehen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Bei uns wirkt der Geist Gottes nur nach Bedarf. Nur nach Bedarf. Und immer, wenn die Not da ist, meistens wenn die Not da ist, da offenbart sich der Herr. So, die Leute sahen damals nicht, dass die Zeit des Messias da war. Aber gut, der Herr ist nicht stehen geblieben und nicht aufgegeben, die Sache. Er sagt, es wird kommen, das Reich Gottes kommt. Nicht mit äußeren Gebärden. Das Reich Gottes ist plötzlich da. So wie der Tag. Plötzlich ist Mittag. Und das passiert, dass der Heilige Geist wirkt. Und wo der Mensch nicht offen ist für das Wirken des Heiligen Geistes, da wird er blind. Da wird verblendet. Auch das gehört dazu, dass man eine gewisse Zeit, wie dieser Elimas, eine gewisse Zeit blind ist. Bis er drauf ist. Paulus war auch eine gewisse Zeit blind. 3 Tage, bis der Ananias kam und bis der Ananias ihm diente. Lieber Bruder Saul, du siehst also, was hier alles passiert ist, was für eine Vorarbeit. Der Jesus, der dir unterwegs erschienen ist, der ist auch mir erschienen. Also wie Gott zusammenarbeitet, plötzlich bringt Gott Leute zusammen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Dieser Ananias sollte verhaftet werden von Paulus und gerade dieser Bruder, der verhaftet werden sollte, der dient ihm. Liebe deine Feinde. Hier wird das erlebt. Ananias muss zu diesem Widersacher, zu diesem Antichristen Saul von Tarsus gehen und ihm in aller Liebe die Hände auflegen und keine Angst haben und sich nicht fürchten, denn Gott hat bei dem schon gearbeitet und bei dem auch schon gearbeitet. Weißt du, wir sollten nichts vergewaltigen und nichts erzwingen. Ich werde den Saul bekehren, warte mal. Nein, die Stunde Gottes muss kommen für die Leute, dass sie sich bekehren. Du kannst deinen Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Oma, deinen Opa nicht bekehren. Das kann nur der Heilige Geist. Ja, ich fahre dorthin und ich werde mein Zeugnis abgeben. Nein, die wollen dein Zeugnis nicht hören. Die wollen dein Leben sehen, dass du mit Jesus lebst. Dass du Liebe ausstrahlst, dass du den Mund hältst. Das ist, was die Menschen sehen wollen, dass du stille bist. Und durch Stille sein wirkt der Heilige Geist. Als sie 10 Tage einmütig beieinander waren, da fiel das Feuer vom Himmel. So, Johannes in seinem Evangelium enthüllt Jesus als den Sohn Gottes. Lies mal, da nicht so viel von Wundern und Zeichen und irgendwelche großen Taten. Nein, es enthält vieles der Reden Jesu. Geist und Leben sind die Worte des Herrn. Und du siehst, Johannes bringt uns zum Hören auf dem Geist, was der Geist den Gemeinden sagt. Eine der schlimmsten Sünden im christlichen Leben ist die Sünde wider den Heiligen Geist. Wenn man den Heiligen Geist dämpft und dem Heiligen Geist widersteht oder den Heiligen Geist lästert. Aber du siehst, wie der Heilige Geist dann arbeitet hier bei Matthäus. Da zeigt Matthäus, Jesus ist der König der Juden. Jesus von Nazareth, König der Juden. Lukas zeigt uns Jesus als den Knecht, der dient, der heilt, der befreit. Und Lukas zeigt uns den Heiland der Welt. Da kommt der Samariter und die Ausländer, die blutflüssige Frau, lauter Heiden begegnen da. Also Leute, die nicht zum Volk Gottes gehören. Und Johannes zeigt uns den Sohn. Siehst du es? Jeder der Evangelisten hat eine ganz besondere Aufgabe in der Beschreibung des Lebens Jesu. Und auch jeder einzelne Christ hat eine besondere Aufgabe im Dienst am Herrn und für den Herrn. Jeder einzelne, der eine spricht, der andere singt, der andere betet, der andere musiziert, der andere macht irgendwas anders, was der Herr ihn für eine Aufgabe gibt. Der eine beschreibt ihn als König, der regiert, verwaltet und kontrolliert die Sache Jesu, der andere dient, der ist ein Knecht. Und der andere ist der Heiland, der Heiler, der den Menschen ermutigt. Und alles durch ein und denselben Geist. Viele Gaben, aber ein und derselbe Geist. Viele Schübe, aber ein und derselbe Geist. Viele Schübe. Jesus wird uns schrittweise offenbart. Ganz, ganz belanglos. Als Baby. Weißt du? Und viele Kirchen sind nur bei dieser Offenbarung stehen geblieben. Denk nur an die Katholiken. Weihnachten, Jesus, das ist das Größte, die Geburt Jesu. Die Baptisten, die Taufe Jesu. Die Pfingstler, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die anderen, die Heilungen Jesu und so weiter. Es gibt Prediger, die predigen nur die Heilungen Jesu. Und das ist gut. Und jeder hat einen besonderen Dienst. Und wir müssen nicht traurig sein. Ja, die reden immer nur von dem und dem. Die einen haben das Wort. Jeder dient mit der Gabe, die er empfangen hat. Gott geht seinen Weg weiter. Und es ist wichtig, dass du Anschluss findest. Wir haben so ein schönes Lied, singen wir auch ab und zu mal. Gehe nicht vorbei, o Heiland. Hör des Herzens Schrei. Da du anderen Gnad erweisest, geh bei mir, bei uns nicht vorbei. Ganz arg wichtig. Dieses Gebet ist ein Gebet von John Wesley. Weißt du, geh nicht vorbei, oh Heiland. Manchmal denken wir, wir sind jetzt so weit und da geht der Heiland weiter und wir gehen nicht mit. Und wir sind nicht dabei, wenn der Herr Jesus da vorbeizieht. So, Gott baut seine Gemeinde. Manchmal denken die Leute, ach, weißt du, wenn ich nicht da bin, bricht der ganze Laden zusammen. Nee, Gottes Werk geht weiter, ohne dich und ohne mich und ohne uns. Weißt du, wir brauchen Gott nicht, aber Gott braucht uns und umgekehrt. Weißt du, Gott ist auf uns nicht angewiesen, aber wir. Nicht die Gemeinde braucht dich, du brauchst die Gemeinde, damit du versorgt bist, damit du geschützt bist, damit du dich entwickeln kannst, damit du neue Impulse bekommst, damit du geistlich wächst. Aber die Gemeinde kann auch ohne dich leben. Weißt du, die Gemeinde ist dazu da, dass aus dir was wird. Deshalb heißt es, verlasst nicht eure Versammlungen, wie manche zur Gewohnheit sich da leisten. Selbst die schlechteste Gemeinde, egal wo du bist. Weißt du, die Gemeinde ist wichtig. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Du brauchst irgendjemand, der dir, wenn du Krise hast, wenn du unten bist, dass dir unter die Flügel greift und sagt, du steh mal auf. Schau nach oben. Paulus hat die Gemeinde gebraucht. Aus dem Paulus wäre nie Paulus geworden, wenn er nicht von Barnabas hier nach Antiochien gebracht worden wäre und sich dort eingebracht hätte. Wäre aus dem nie was geworden. Und aus Paulus wäre auch nie was geworden, wenn er nicht zu Jerusalem gehalten hätte, zu den Aposteln gegangen sind. Petrus, was denkst du, ist es richtig, dass ich zu den Heiden gehe oder nicht? Dann sagt er, ja, Bruder, Gott hat mir auch was offenbart. Damals bin ich auf dem Balkon gelegen und unten hat die Schwester gut gekocht und dann plötzlich klopft jemand an der Tür und sagt, ist hier ein Simon Petrus? Der Cornelius hat zwei Soldaten geschickt, die sollen den Petrus abholen. Der Herr hätte dem Cornelius was gesagt. Du siehst also, das war das erste Mal, bevor Paulus zu den Heiden ging, war der Petrus schon bei den Heiden. Der Cornelius. Und dann predigt der Cornelius. Er sagt, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin, aber ich möchte das erzählen, was Gott an mir getan hat. Erzähl du den Leuten, was Gott an dir getan hat, und das andere mach, überlass Gott, wenn du Zeugnis geben sollst. Und ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Aber während er so sprach, plötzlich unser Cornelius, verstehst, wird erfüllt vom Heiligen Geist. Er sagt, was? Du redest perfekt Hebräisch. Ja, der wurde erfüllt vom Heiligen Geist. Weißt du, das hat man gesehen. Das hat man, weißt du, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist siehst du plötzlich, strahlt er. Dann sagt er, weißt du, das war aber komisch. Die sind noch nicht einmal getauft. Die sind nicht einmal beschnitten. Gar nichts von dem. Und das erzählte dann dem Bruder Paulus. Weißt du, ich habe es erlebt, wie Gott manchmal Sachen durcheinander wirbelt und durcheinander bringt. Wenn Gott arbeitet, Leute, Gott bringt Sachen durcheinander. Die Religiösen kommen durcheinander. Was? Nichts eins nach dem anderen. Zuerst mal Buße, dann Sünden bekennen, dann taufen und dann das und das. Und dann kommt der Heilige Geist, weil alles in Ordnung ist. Aber hier war gar nichts in Ordnung. Doch, weißt du, der Cornelius hätte nie einen Engel gesehen, wenn er nicht im Herzen wahrhaftig wäre. Er war gottesfürchtig in seinem Herzen. Gott sieht die Herzen und schaut nicht auf die Gebetsbuch. Gott sieht das Herz. Und Gott sah das Herz, das war gottesfürchtig. Und zu dem musste Petrus kommen. Aber dann sagte er, und nachdem sie genauso den Heiligen Geist empfangen haben wie wir, warum sollen wir sie nicht aufnehmen? Und sie wurden getauft, ohne beschnitten zu werden. So. Und Petrus bespricht sich mit Paulus und sie beraten. So, ich gehe zu den Juden und du gehst zu den Heiden. Machen wir es so? Okay, einverstanden. Er hat hier in der Urgemeinde die Bestätigung sich geholt. Bei den Aposteln, bei den Stammaposteln oder Hauptaposteln, Jakobus, Johannes und Petrus, diesen Säulen in der Gemeinde ist er begegnet. Dort hat er Rückendeckung sich geholt. Geschwister, Paulus ist nicht wie ein Blindgänger durch die Welt gerast. Er hat sich immer Rückendeckung geholt. Von der Gemeinde. Auch er ist von Antiochien ausgesandt und nach der ersten Missionsreise kam er zurück und erzählt, Leute, stellt euch mal vor, die Heiden werden gläubig. Die bekehren sich. Toll. Die Gemeinde sandte ihn aus und er ging nicht von sich aus. So, jetzt gehen wir in die Mission. Jetzt gründen wir ein Missionswerk. Die ganzen Missionswerke und so weiter sind nicht biblisch. Weißt du, die Gemeinde ist das Missionswerk. Die Gemeinde schickt die Leute aus. Die Gemeinde sendet Botschafter und Boten. Und die kommen wieder zurück. Und die erzählen und die loben Gott. Weißt du, die Menschen sollen wieder zum Lob Gottes zurückkommen. Dass sie sagen, oh guck mal, danke Herr, was der da erlebt hat. In Russland, in der Ukraine, in Afrika irgendwo, wie Gott da durchgetragen hat. Und sie priesen Gott, dass auch die Heiden errettet werden. Und Paulus betont, dass er mit den Leuten, den Säulen in der Gemeinde in Jerusalem vollkommen eins geworden ist. Dass er nicht seine eigene Suppe gekocht hat. Wir machen jetzt unsere eigene Gemeinde. Blödsinn. Wir können nicht unsere eigene Gemeinde machen. Die Gemeinde ist die Sache Jesu oder sonst gar nichts. Die Sache ist dein Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. Wer das nicht begreift, der kommt nicht weiter, hängt im luftleeren Raum, früher oder später geht ihm selbst die Luft aus. Unsere Wurzeln brauchen Tiefgang. Und er ging zurück zu den Brüdern. Auch später, der hat immer wieder sich Rückendeckung geholt. Jesus hat seinen Jüngern befohlen, bleibt in Jerusalem, was das immer heißt, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Manche brauchen 40 Jahre, bis sie die Kraft bekommen, bis die Kraft sich so entwickelt, dass sie wirklich laufen unter der Salbung Gottes. Jerusalem ist ein Bild für die örtliche Gegenwart Gottes. Das ist Jerusalem, auch wenn du nicht nach Jerusalem fährst. Dort stand einmal der Tempel, das Haus Gottes. Später war das der Söller, der obere Söller. Und auch da, guck mal, als Petrus mit Johannes ausgepeitscht worden sind, die sind da nicht irgendwo jetzt in einer Berghütte gegangen, jetzt werden wir beten. Nein, sie gingen zu den Ihrigen, zu der Gemeinde, dort, wo sich die Gemeinde versammelt. Und Petrus, komm her, wir beten es mit dir. Und als sie gebetet hatten, bewegten sich die Städte und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und Petrus geht wieder raus, wie vorher, der alte Petrus. Du wirst wieder der Alte. Ich meine nicht der Alte dem Fleisch nach, sondern dem Geist nach. Die Alte, der Alte. Dass du wieder so im Feuer stehst, so unter Kraft stehst, unter Freude stehst, dass du das tust, was du in der ersten Liebe getan hast. Ja. Aber die Gemeinde ist es. Bei den meisten Leuten ist die Gemeinde verloren gegangen und auch die erste Liebe verloschen. In aller Liebe. Ich habe schon so viele Menschen gesehen. Hat alles so schön angefangen. Und dieses erste Feuer. Und manchmal sagen sie, wenn ich nochmals das wäre, was ich früher war. Du kannst es werden. Geh wieder zurück in die Gemeinde, wo du weggelaufen bist, wo du den Faden verloren hast. Wenn man sich im Hochgebirge verläuft, dann muss man immer dort gehen, wo habe ich zum letzten Mal diesen Zeichen da, diesen Dreieck oder Viereck oder Quadrat oder was weiß ich, die Zahl gesehen habe. Und erst dann, von dort aus kann wieder weitergehen. Da, wo du zum letzten Mal die Salbung gehabt hast, die Salbung gespürt hast, die Salbung erlebt hast, dort musst du zurückgehen. Und sagen, egal, auch wenn ich 100 Kilometer weit zurückgehen muss. Ich muss zurückgehen, wo ich zum letzten Mal wusste, das war der Herr. Das war der Heilige Geist. Das war die Salbung. In aller Liebe. Manche haben es noch nie gehabt, dann sollen sie jetzt anfangen. Bleibt in Jerusalem. Seit Karfreitag hat der Tempel keine Funktion mehr. Der Vorhang ist zerrissen. Das Allerheiligste war für jedermann zugänglich plötzlich. Jeder konnte, wenn er in den Tempel ging, war er sofort im Allerheiligsten. So, und wenn du auch ins Haus Gottes gehst, in die Versammlung gehst, zwei oder drei sind nur zusammen, womöglich, da müssen nicht viele sein, zwei oder drei. Da ist Jesus mitten unter ihnen, da ist der Allerheiligste. Weißt du, du brauchst nicht, die ersten Christen dachten da, wir müssen in die Halle Salomos gehen, zum Rest vom Tempel. Nein, wo zwei oder drei, unter einem Tannenbaum, in der Birke, oder Eiche oder Linde. Ja, und da sitzen sie und erzählen sie von der Güte Gottes und Jesus ist dabei. Der Mensch denkt immer an einen bestimmten Ort, bestimmte Städte. Da ist Energie. Vergiss den ganzen esoterischen Quatsch. Energie, die Kraft Gottes ist da, wo Liebe ist. Dort ist Energie. Alles andere ist Unsinn. Alles andere ist Unsinn. Die Liebe ist die größte Kraft. Alles hört auf. Glaube hört auf. Hoffnung hört auf. Zungensprache hört auf. Weissagungen hören auf. Zeichen und Wunder hören auf. Aber die Liebe bleibt ewig. Und das ist Energie. Das ist Energie. Nicht, wo viele Leute da sind, sondern wo Jesus da ist. Das ist Energie. Verstehen wir uns? Jesus sagt, wo 230 in meinem Namen versammeln. Weißt du, überall, wo Christen zusammenkommen, ist Jesus da. Und zwar nicht nur, ich bin Christ, nein, die Jesus in sich tragen. Wir müssen Jesus in uns tragen. In uns. Und das ist das Zeichen des messianischen Reiches. Weißt, das kannst du zu Hause in einem Slum erleben. Und ich habe so schöne, tolle Sachen in den Slums in Indien erlebt. Und ich habe gerne in den Slums gepredigt. Denn das ist viel schöner, als in einer schön klimatisierten Kapelle zu predigen. Ja, in einem Slum. Ich werde nie vergessen, da irgendwo in Kalkutta, glaube ich, war das, predigen wir in einem Slum und es ist ganz klein. Weißt du, das ist eine Blechbude, mehr nicht. Die haben nur einen Cola-Becher oder so als Getränk, die haben nicht viel Geschirr und nichts, da ist überhaupt nichts, die schlafen auf dem Boden alle, da gibt es keine Betten. Und wir haben dort eine Versammlung abgehalten und da sind wirklich Wunder geschehen und da geht eine Frau, eine Hindu-Frau vorbei, direkt aus dem Tempel, da läuft noch die Farbe runter, also nach ihrer Weihe läuft runter und die guckt nur rein, was da passiert. Die wird erfüllt mit dem Heiligen Geist, eine Hindu-Frau. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die sagt, was ist, und da steht das Mädel daneben, Mutti, was ist passiert? Ich weiß nicht, da ist so eine Kraft hier. So eine Kraft hier. Hat mir der Dolmetsch übersetzt. Da ist so eine Kraft hier. Und dann, weißt du, die hat genauso wie der Cornelius den Heiligen Geist erlebt, noch bevor sie sich bekehrt hat. Ja, die Kraft Gottes gewirkt. Und dann habe ich dem Bruder gesagt, der, bei denen wir zu Gast waren, Bruder, erklär ihr den Weg des Heils. Und dann haben den Weg des Heils erklärt. Aber sie hat den Heiligen Geist schon bekommen auf dem Weg. Sie guckt nur rein. Geschwister, das ist Energie und das ist Kraft und das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Wenn Menschen reingucken und ich bekomme was ab. Ja, da färbt was ab. Der Heilige Geist wirkt. So, das geschieht, wenn der Herr wirkt, die Zeichen des Messias da sind. Wenn der Jesus mitten unter einen ist, da weht der Wind des Geistes. Besondere Zeichen. Gott gibt diese besonderen Zeichen. Aber weißt du, such nicht Zeichen, such den Herrn. Such die Zeichen. In der Gemeinde Jesu, bei den Juden geht es alles durchs Auge, in der Gemeinde Jesu geht es alles durchs Ohr. Durchs Ohr, du hörst und du begreifst. Du musst nicht sehen. Aber nachdem du begriffen hast, wirst du was sehen. Die meisten, die wollen was sehen und dann wollen sie begreifen. Nein, zuerst geht es durch die Ohren rein, ins Herz wird verarbeitet und dann machst du die Augen auf, siehst die Herrlichkeit Gottes. Da siehst du plötzlich, dass bei dir mehr sind, als was an Engeln und feurigen Rösse und der Herrlichkeit Gottes, als was die Welt uns je zu bieten hat. Und das ist, was uns stark macht. Das ist, was uns Kraft gibt. Das ist, was uns weitergeht. Höre. Weißt du, auch etappenweise geht das. Du hörst, oh ja, Herr, Amen. Wozu du kein Amen sagen kannst, vergiss es. Wo du nicht dieses Aha sagen kannst, vergiss es. Weißt du, das muss durchs Herz. Es ging ihnen durchs Herz. Diese Weissagung und so weiter. Und Joel beschreibt dann nachher, dann kommt nachher, da werden die Ältesten und die Alten Träume, Gesichter und Visionen haben. Menschen hören das Wort Gottes, verinnerlichen. Und dann haben sie Geistesleitung, Offenbarungen. Plötzlich auf die Anregung des Heiligen Geistes geht der Simeon in den Tempel. Eigentlich habe ich heute nichts zu suchen, ich habe keinen Dienst heute, freien Tag. Verstehst, so ist, wie Gott wirkt. Aber ich fühle, ich soll in den Tempel gehen. Und da die Schwester Hanna auch noch, die kommt auch plötzlich rein und sagt Simeon, was machst du hier? Ja, ich weiß nicht. Ich bin so angeregt worden vom Heiligen Geist. Und das ist, wie Gott arbeitet. Gott arbeitet nicht mit Vorschlaghammer. Gott arbeitet mit Anregung. Du heute solltest in Versammlung fahren. Vielleicht passiert was, vielleicht passiert auch nichts. Und so ist der Simeon. Und dann kommt so ein Pärchen rein und die bringen ein Baby zur Weihe. Und dann plötzlich springt der Funke über. Das ist der Prophet, den Gott gesandt hat. Weißt du, zuerst kommt die Anregung und dann kommt der Funke und das Feuer und die Salbung. Und jetzt kann ich heimgehen, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Toll. Jetzt habe ich es geschafft, jetzt ist vollbracht. So am Pfingsten, Gott wirkt. Apostelgeschichte 2, ich möchte nur den David noch ganz schnell nehmen. Weißt du, als Petrus predigt, ich war auf dem Söller in Jerusalem, dort wo die erste Gemeinde angeblich sich versammelt hat. Und unten, unter dem Söller, gerade unten ist das Grab Davids, bis heute noch. Und Petrus predigt so. Und unter uns ist bis heute noch das Grab Davids. Aber Gott hat etwas gesagt hier, Gott hat David was versprochen und geschworen. Und Gott steht zu seinem Wort. Und Gott erfüllt sein Wort, auch wenn es genau das Gegenteil der Fall ist. Und immer und überall, wo das Gegenteil der Fall ist, da wirkt Gott. Nicht der Teufel. Der Teufel ist der, das alles macht und denkt, er muss den lieben Gott überholen. Nein! Das ist genau das Gegenteil. Als kein Thronerbe mehr da war. Und Gott hat dem David gesagt, auf deinem Thron wird immer einer sitzen. Immer wird einer, ein Nachkomme da sein. Und dir wird es nie an Nachkommen fehlen. Auch wenn so ein kleines Baby noch übrig bleibt. Und wir wissen, das Geschlecht Davids hat total versagt. Und dann kam Jesus, der König der Juden. Preis Gott. Und er ist bis heute noch der Prinz. Und hat die zerbrochene Hütte Davids aufgerichtet. Nach der Auferstehung kommt Jesus als der Thronfolger auf den Thron Davids, weil er es versprochen hat, ewiglich wird dieser Thron besetzt werden. Weißt du, was Gott einmal gesprochen hat und versprochen hat, das geht in Erfüllung, auch wenn alles dagegen ist. Auch wenn alles dagegen spricht. Auch wenn die Hölle alles aufbietet. Und Ich sage euch eines, der Teufel weiß alles, was Gott mit dir vorhat. Er möchte es verhindern, wie es nur geht. Er möchte es nur verhindern, damit du den Glauben verlierst, damit du deinen Gott absagst und sagst, ich kann nicht glauben. Weißt du, wenn Gott was tut, dann versucht er alles zu vernichten, kaputt zu schlagen, zu zerstören, aber Gott kommt zu seinem Recht. Und dann predigt Petrus und Gott baut die Hütte Davids auf. Das ist wichtig zu wissen. Weißt du, dass hier die zerbrochene Hütte, deine zerbrochene Familie, dein zerbrochenes Leben, Gott baut wieder auf, Bruder, Schwester. Halleluja, preis Gott. Mit Pfingsten wird Stück für Stück alles aufgerichtet. Und das ist messianische Zeit, wenn Gott wieder aufbaut. Aber zuerst wird alles abgebaut. Weißt du, Gott zeigt uns, bevor die Sache weitergeht, da geht's genau der Schuss nach hinten mal. Weißt du, da kriegst du einen Rückstoß. Petrus, weißt du, für die Brüder damals war es auch nicht einfach zu glauben an die Fülle des Evangeliums. Petrus hat so viel von der Herrlichkeit Gottes gesehen und plötzlich merkte, die Gemeinde wird verfolgt, die Gemeinde wird verstreut, die Gemeinde geht unter und ich kann nur noch gerade hier überleben. Die judenchristliche Gemeinde, die haben gewartet, dass der Messias bald kommt, Grundbesitz verkauft, aber das hat alles nichts gebracht, genau das Gegenteil. Wir sehen aus der Gütergemeinschaft, was sie damals so propagiert haben, das ist nichts geworden. Die sind verarmt, völlig verarmt. War unsinnig, was sie getan haben. Das war im Fleisch, nur weil sie fühlten, jetzt wird das passieren. Es geht ruck, ruck, zuck. Gott geht langsam, gemächlich, Schritt für Schritt, schrittweise. Warte, weißt du, wenn Gott was tut, dann bekommst du einen Schub. Da wirst du geschoben. Und du sagst, nein, Herr, nein, doch, jetzt gehst du vorwärts. Weißt du, wir kriegen Schübe. Wir werden geschoben. Und du wirst durchgeschoben. Weißt du, nicht nur geführt, durchgeschoben. Und manchmal bist du frustriert und sagst, was haben wir verbrochen? Habe ich nicht richtig gepredigt? Habe ich nicht richtig aufgepasst in der Gemeinde? Habe ich zu viel Sünde zugelassen oder Ungerechtigkeit zugelassen? Was ist mit mir passiert? Guck mal, Jakobus und Petrus und die Säulen der Gemeinde, die sind nur noch alleine übrig geblieben. So wie sie damals bei Jesus waren, sind sie jetzt wieder zusammen. Und die Gemeinde hat sich zerstreut. Warum? Gott arbeitet. Gott will uns in ganz andere Posten bringen und weiter in das Reich Gottes führen und Fortsetzung machen. Gott macht Fortsetzung. Ich weiß nicht, heute gibt's ja nicht mehr, oder beachte ich gar nicht mehr so. Früher, wo man Zeitung gelesen hat, wurden immer so Geschichten erzählt, Fortsetzung folgt. Das war also immer noch so irgendeine kleine spannende Geschichten, Fortsetzung folgt. Und in unserem Leben Fortsetzung folgt. Halleluja. Petrus und die Judenchristen dachten, wenn Israel sich bekehrt, dann wird Jesus kommen, aber Israel hat sich nicht bekehrt, ist noch mehr verstockt worden wie bisher. Und Petrus sagt, es wird aber geschehen, jede Seele, die jenen Propheten, also Jesus und den Heiligen Geist nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Und das haben sie buchstäblich erlebt, 70 nach Christus, durch die Vertreibung, durch die Zerstreuung. Sie haben schon erlebt, wer nicht akzeptiert, wer nicht darauf hört, der wird tot umfallen, wie der Ananias und Sapphira. Apostelgeschichte 5, das war ein Zeichen für die Juden, ein Zeichen des messianischen Reiches. Wer nicht hören wird, der wird ausgerottet aus dem Volk. Und sie gaben ihren Geist auf. Weißt du, da konnte sich keine Sünde halten in der Gemeinde. Das war eine heilige Gemeinde. Und doch hat Gott einen Plan, einen ganz anderen Plan gehabt. Es war nur Übergang. Fortsetzung folgt jetzt. Weißt du, durch diese erste schwere Verfolgung, die über die Gemeinde kam, damit haben sie nicht gerechnet. Weißt du, Petrus hat nicht gerechnet, dass die Verfolgung kommt. Sie hat gedacht, Erweckung kommt. Der Heilige Geist wird nochmals neu ausgegossen. Die Kraft Gottes wird sich offenbaren. Nein, Verfolgung kam. Genauso wie heute. Wenn ich so manche Evangelisten höre, Feuerkonferenz, und dann hören sie, die Erweckung wird kommen, Deutschland wird geschüttelt werden und was weiß ich. Ich glaube nicht daran. Weißt du, nach meiner Bibel, der Abfall wird kommen, dass kaum noch einer gläubig ist. Wenn die Zeit um der Auserwählten willen nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Kommen schwierige Zeiten. Da Stephanus stirbt den Märtyrertod. Mann, voll Heiligen Geistes. Nicht der Schwächste, der Stärkste stirbt. Jakobus, der Bruder des Johannes, wird als Märtyrer hingerichtet. Mann, oh Mann. Petrus sitzt auch im Gefängnis. Wenn da nicht ein Wunder passiert wäre, würde er heute noch sitzen. Statt die Bekehrung Israels geschieht genau das Gegenteil. Gott geht schrittweise vor. Verstehst du? Gott will seine Macht an uns offenbaren, dass wir durchgetragen werden, dass wir gehalten werden mitten im Sturm und dass wir mitten im Auge des Orkans jubilieren, jodeln und jauchzen. Der Leib Jesu wird gebaut. Unfassbar. Solch ein Einbruch in die Gemeinde Jesus zerstreut. Wo sind die ganzen Christen geblieben? Was ist aus der großen Gemeinde von mindestens 18.000 Leuten? Was ist aus der Gemeinde geworden? Nix. Alle zerstreut. Untergegangen. Und die verjagten, zerstreuten Judenchristen beginnen mit der Missionsarbeit jetzt. Weißt du, die beginnen. So arbeitet Gott. Gott bringt die Leute da und dort und hier. Und dann kommen sie nach Antiochien. Antiochien war eine Universitätsstadt an der Seidenstraße zum Mittelmeer. Fast, man sagt ja zu der Zeit, lebten mehr als 50.000 Leute in dieser Stadt, in diesem Schmelztiegel. Da beginnt Gott eine neue Gemeinde. Und hier auch wieder, die empfangen den Heiligen Geist. Petrus kommt und weißt du, das Erstaunliche ist, als die Gemeinde dort existiert und die Gemeinde dort entsteht, da kommen Petrus und Johannes und die stärken die Geschwister im Glauben. Die sagen, mach das nur, ist in Ordnung. Und stärken im Glauben. Lies mal die Geschichten. Apostelgeschichte 8. Und diese haben Gott gedient ohne der Unterwerfung an das jüdische Gesetz. Die erste Gemeinde war aus Juden, Christen und Heidenchristen. Eine wunderbare Mischung. Niemand hat den anderen versucht zu bekehren, umzukrempeln. Und ich finde das ganz toll, wenn wir nicht versuchen, den anderen zu bekehren. Du musst Hochfrisur tragen oder was weiß ich, welche Frisur auch immer. Ich weiß es. Ich habe in Heilbronn eine ganz tolle Gemeinde gehabt. Da habe ich Geschwister gehabt, die haben solche Hüte gehabt. Weißt du, die liebten die Hüte. Dann habe ich Leute gehabt aus Filipinos, die wohl am liebsten, die beteten Gott barfuß an. Verstehst du? Sogar im Winter. Und dann kamen die rumänischen Geschwister, die haben gesagt, mit dem Kopftuch. Ich habe gesagt, du darfst Kopftuch tragen. Ich habe nichts gegen Kopftücher. Aber bitte versuch nicht, die zu bekehren, dass die den Hut runterlegt und dass sie jetzt Kopftuch trägt oder was weiß ich, die Frisur oder was weiß ich. Weißt du, Äußerlichkeiten. Gott schaut nicht auf Äußerlichkeiten. Gott schaut auf das Innere. Gott sieht nicht die Person. Gott sieht nicht den Menschen. Gott sieht das Herz. Und es war so toll. Die einen beteten und weinten. Slawische Menschen weinen gerne. Verstehst du, sind tief ergriffen vom Herrn. Und die amerikanisch geprägten Christen, die sagen, beides ist verkehrt und beides ist richtig. Weißt du? Und ich fand, toll, aber du sollst nicht den anderen bekehren. Weißt du, wenn und ich habe es gemerkt, manche haben versucht, dann bekehren, die haben sich gar nicht wohlgefühlt in ihrer Haut. Du musst du bleiben und Gott so anbeten, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Und die Art, wie du gewöhnt bist, wenn du aus der katholischen Kirche kommst, die sind gewohnt, wenn sie mit Gott reden, sich hinzuknien. Und ist okay. Und die anderen strecken ihre Hände zum Himmel. Auch das ist okay. Weißt du, die Form macht es nicht. Die Einstellung des Herzens macht es. Und du kannst nur dann weitergehen und kannst verstehen die Leute und kannst dich überall hineinversetzen, mit jedem mitfühlen, wenn du gereift bist. Dann bist du den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Deutschen ein Deutscher, den Russen ein Russe, den Chinesen ein Chinese. Ja. Die Nationalgemeinde entsteht. Apostelgeschichte 11, Vers 19 bis 26. Weißt du, bevor Jerusalem zerstört wird und im Erdboden flach gemacht wird, der Tempel zerstört wird, da entsteht diese internationale Gemeinde aus allen Sprachen, Kulturen und Rassen. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie schwer und wie hart muss es den Juden ins Herz gestochen haben. Was? Wir sind nicht mehr das auserwählte Volk. Jetzt ist die Gemeinde das erwählte Volk. Die Erstlinge Gottes. Die sind die Erstlinge und jetzt sind wir schon die Zweiten. Und 135 nach Christus wurde den Juden bei Todesstrafe verboten, Jerusalem zu betreten. Und ich habe dort mal eine Kapelle besucht auf dem Ölberg von der Gemeinde Gottes, dieser Kapelle. Und da haben sie einen Grundstein gefunden, die kleine Kapelle der Gemeinde Gottes. Und zwar, weil die Juden nicht erlaubt war, Jerusalem zu besuchen. Die Judenchristen, extra konservative Christen, die wollten wenigstens Jerusalem sehen vom Weiten. Und dort haben sie in der Kapelle einen Grundstein gelegt und diesen Grundstein haben sie gefunden. Finde ich toll. Aber verboten war es. Die ganzen Schätze des Tempels wurden nach Rom gebracht und das Kolosseum, das heutige Kolosseum wurde damit gebaut. Gott führt weiter. Jetzt nicht mehr die Synagoge und der Tempel. Nein, das ist jetzt kaputt. Jetzt müssen wir lernen, neue Formen zu entwickeln. Und da entstanden Hausgemeinden. Und manche Hausgemeinde, die hat manchmal bis 120 Leute gehabt. Und grüße mir die Gemeinde in deinem Haus, schreibt Paulus. Und grüße mir die Gemeinde in deinem Haus. Die haben keine Kirchen gehabt, die ersten Christen. In Katakomben haben sie sich versammelt. Weißt du, was Katakombe ist? Friedhof. Ah nein, das sind Geister, Gespenster. Die haben keine Angst vor Geister, Gespenster, Dämonen und Totengeister gehabt. Weißt du, das haben sie alles überwunden durch Jesus Christus. Von wegen Energie, verstehst du, oder positive oder negative Energie, in den Katakomben, da lagen die Urnen oder die Sargkästen und die priesen Gott, die haben sich nicht gestört, im Totenhaus Gott zu loben, zu preisen, denn das Leben war in ihnen. Und ich lebe, weil Jesus lebt, Halleluja. Das ist das Evangelium, das wirkt weiter. Das hat keine Angst vor Dämonen. Der in uns ist, ist stärker als der in der Welt. Verstehst? Von wegen Angst vor Toten. Weißt du, du kannst auf dem Friedhof die schönsten Versammlungen erleben. Bei den Beerdigungen. Also, wenn wir manchmal Geschwister beerdigen, so einem Landgegend, in der Stadt, da bist du immer begrenzt, 20 Minuten oder Doppelstunde und so weiter, dann vielleicht 40 Minuten, da bist du begrenzt, aber so auf dem Land, da dauert manche Beerdigung 3-4 Stunden, da wird Zeugnis gegeben, da wird gesungen, da wird Gott gelobt und gepriesen. Von wegen Tod. Wir sollten, wenn wir an Jesus glauben, eine ganz andere Einstellung zum Tod haben. Graf Zinzendorf, wenn du nach Herrnhut fährst, hier in Sachsen, wenn du dorthin fährst, du wirst etwas entdecken. Da gibt es keine schwarzen Särge, keine schwarzen Stühle. Weißt du, Gott ist nicht schwarz. Die Farbe schwarz gibt es nirgendwo. Ist die Teufelsfarbe, schwarz. Alle in weiß. Da werden sie in weiße Särge begraben, die Heiligen. Und das ist so schön, ich habe schon in Herrnhut gepredigt, deshalb kann ich dir erzählen. Weißt du, wenn du dann am Altar stehst, an der Kanzel stehst, dann geht es von der Kanzel runter bis zum Friedhof. Und dann heißt es der obere Chor und der untere Chor. Die Erlösten, die in Christus entschlafen sind, das ist der obere Chor. Und die untere Gemeinde, das sind wir heute, die Lebenden. Oberer Chor und Unterer Chor. Und so müssen wir die Welt betrachten. Plötzlich, wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du ein total anderes Weltbild. Gottesbild, Lebensbild, Selbstbild, welches Bild auch immer. Die Sache Gottes geht weiter. Gott bleibt nicht stehen, auch nicht auf dem Friedhof. Und wir wissen, und es ist so schön zu sagen, diese Schwester, dieser Bruder werden auferstehen, die Gräber werden sich öffnen beim Ton der Posaune, wenn Christus kommt. Wir denken, jetzt ist zu Ende, vorbei. Du, das Schönste kommt noch, das Beste kommt noch, wenn du beim Heiland bist. Deshalb eine Frage, warum hast du so viel Angst vom Sterben? Weißt du, ich kriege keine Luft mehr, verstehst? Nein, wir sollen froh sein, wenn wir keine Luft mehr kriegen. Wir kriegen einen ganz anderen Geist. Wenn ich hier meine Augen zumache, mache ich drüben meine Augen auf. Und dann sage ich, ich bin geblendet von deiner Herrlichkeit, Herr. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, das hast du für mich bereitet. Gott ist nicht stehen geblieben mit diesem Leben. Mit der Beerdigung ist die Welt nicht zu Ende. Epheser Kapitel 1. In ihm seid auch ihr, du und ich, wir alle miteinander, seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden, durch den Heiligen Geist natürlich, der verheißen ist, welcher als der Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ihr seid versiegelt. Jeder von euch hat so einen Stempel Gottes auf seiner Stirn. Und es ist so wichtig, dass du diesen Stempel Gottes auf deiner Stirn hast. Dann kommt nämlich eines Tages der Antichrist und der ist schon vor der Tür. Und der wird das Mahlzeichen verpassen, aber der wird es nicht können. Du bist schon abgestempelt. Du bist jetzt schon versiegelt. Ja, du bist abgestempelt. Du bist abgeschrieben von dieser Welt. Und deshalb kann der Teufel dir nichts antun. Du trägst, weißt du, der Obama will jetzt alle Amerikaner so einen Chip einpflanzen. Verstehst du? Damit man weiß, wo die sind, sich auf der Welt rumtreiben, was sie machen, was sie tun und so weiter. Und wir sind weiter in der Zeit voraus, als wir denken und ahnen. Deshalb ist so wichtig, du musst das Zeichen Christi in deinem Leben tragen. Das Siegel des Heiligen Geistes, das Pfand des Heiligen Geistes. Sonst erwischt dich der Teufel. Und er weiß, wer nicht versiegelt ist. Der Teufel weiß ganz genau, wer Gott gehört und wer nicht. So, du hast den Heiligen Geist. Und jeder Gläubige bekommt ein Maß des Heiligen Geistes, aber wir sollten nicht immer auf Sparflamme und Reserve fahren, wir sollen in der Fülle des Heiligen Geistes einhergehen. Nicht nur, ja, danke Jesus, Hauptsache ich komme in den Himmel. Nein, das ist zu wenig. Ich möchte nicht nur in den Himmel kommen, ich möchte auch einen schönen Platz im Himmel haben, mit einer schönen Aussicht. Und nicht irgendwo am Rande, nein, ich möchte so nah wie möglich bei meinem Heiland sein. Deshalb ist es so wichtig, das Zeugnis des Heiligen Geistes zu haben, voll Geistes zu sein, erfüllt sein von der Herrlichkeit Gottes. So, deshalb achte darauf, was der Geist Gottes, wie er dich führt, welche Gabe er dir gibt, wie du als Christ funktionieren sollst. Du bist ja Glied am Leib Jesu Christi. Du bist nicht in einer Organisation. Geschwister, wir müssen aufhören, Glieder einer Organisation zu sein. Wir müssen Glieder am Leib Jesu Christi sein. Dann funktionieren wir. Dann bringen wir Früchte in unserem Leben. Dann wird unser Leben Stück für Stück erneuert, aufgebaut. Gewiss, wir werden auch Prüfungen haben. Wir werden angefochten. Was? Du hast noch keinen Chip. Du lebst ja hinterm Mond. Sei froh. Sei froh. Weißt du, du lernst anders zu leben. Lies mal, was in Offenbarung alles heißt. Da kannst du weder kaufen noch verkaufen. Wir sind schon drin. Wenn ich Leute sehe, die bezahlen mit der Scheckkarte. Das nächste Mal kommt, dass sie mit dem Daumen bezahlen. Testphasen laufen jetzt bereits. Lies mal im Internet, google mal ein bisschen. Du wirst schockiert sein, wie weit wir schon in der Zeit sind. Und durch die ganzen Impfungen, es kommt Ebola, furchtbar, furchtbar. Weißt du, der Teufel braucht solche Angstmacher, Panikmacher, damit die Leute sich schnell impfen lassen. Und bei dieser Impfung kriegst du auch die Spritze. Ohne zu Übertreibung. Weißt du, der Teufel kommt nicht wie der Belzebub. Der kommt als Scheinheiliger, als Engel des Lichts, als einer, der was Gutes tut für die Menschheit, der die Menschheit retten will. Ja, so kommt der Bursche. Glaub doch nicht, dass der Teufel ein Lügner ist und dich belügt. Der belügt dich, aber auf einer anderen Tour und Weise. Er belügt dich mit dem Guten, nicht mit dem Bösen. Und dann bist du verkauft. Wir wollen alle erfassen. Dass man weder kaufen noch verkaufen kann. So, Gottes Wort wirkt. Du musst dich nur vom Herrn leiten und führen lassen. Deshalb brauchst du die Vollmacht des Heiligen Geistes. Ohne Schwärmerei. Weißt du, die Vollmacht des Heiligen Geistes, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, Gott ist mit mir, auch wenn ich nichts fühle. Ich muss nichts sehen. Ich habe sein Wort gehört. Ich habe sein Wort verstanden. Und ich werde jetzt dem Herrn treu bleiben. Und hier beweise ich jetzt. Und jetzt kommt eine Phase, wo du dich bewähren musst. Und Gott bewahrt dich. Und der, so wie der Teufel seine Leute sammelt und der Antichrist seine Leute mal alle nummerieren wird, da bist du nicht mehr Matthäus, da bist du nur noch eine Nummer. Beim Antichristen bist du nur noch eine Nummer. Nur noch eine Nummer. Unter vielen, da fällt einer aus, ist kein Problem. Aber bei Gott bist du etwas Besonderes, bist eine Persönlichkeit, bist etwas Individuelles. Und Gott geht mit dir weiter. Er baut deine Gemeinde, seine Gemeinde. 2. Korinther 1, Vers 14 noch ganz schnell. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist ein schöner Gruß. Aber hier steckt eine Botschaft. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die bleibe bei euch allen, sei mit euch allen. Die Gnade, fang an in der Gnade Gottes zu leben, das hat Gott mir gegeben, bisher hat Gott mich geführt, bisher hat er mich erhalten und er wird auch weiter tun. Der mich gestern so reich gesegnet hat, mir gestern beigestanden ist, der wird auch morgen und übermorgen bei mir sein. Da kannst du Gift drauf nehmen. So, und die Liebe Gottes, die soll auch in uns bleiben. Die Liebe Gottes. Nicht nur die Gnade des Herrn Jesus Christus, sondern auch die Liebe Gottes. Gott liebt mich, Gott liebt mich, Gott liebt mich. Auch wenn dich alle hassen, auch wenn dich alle dich ablehnen, auch wenn dich niemand mag, Gott liebt mich. Oh, Halleluja. Gott liebt mich. Gott liebt mich. Gott liebt mich. Gott ist die Liebe. Er liebt mich. Und dann, und das Dritte ist wichtig, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und wo ist die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, wo zwei, drei zusammenkommen? Da ist der Herr, da das Band der Liebe, die Gnade Gottes. Der Heilige Geist bringt Ordnung, diese Urordnung wieder. Der Heilige Geist arbeitet wieder, dass du den akzeptieren kannst, den du auch nicht magst. Das ist mein Bruder, meine Schwester. Der Heilige Geist bringt die Urordnung wieder. Er bringt uns zum Anfang wieder zurück, wo die Welt noch ganz in Ordnung war. Wo du noch unschuldig warst, wo du noch rein warst, wo der Mensch noch nicht gesündigt hatte. Wir kommen zu dem Urzustand zurück durch den Heiligen Geist, aber es ist ein weiter Weg. Da muss alles menschlich abgebaut werden und das Göttliche aufgebaut werden. Stück für Stück. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wo ihr hinkommt, es ist noch ein noch ganz schnell ein ganz nettes kleines Wort, passt auch dazu. Als der Apostelkonzil fertig war und die den Apostel ein Rundschreiben weggeben und ja, und die Apostel jetzt gehen dürfen, Paulus insbesondere mit zu seinen Heiden. Und dann heißt es, ihr müsst das loslassen, Blut, Ersticktem, Hurerei und sonst noch was, Unzucht, eigentlich Unzucht ist da drin. Und gehabt euch wohl. Weißt du, was ist? Das ist ein deutsches Martin Luther Deutsch. Gehabt euch wohl. Hab dich wohl. Fühl dich wohl. Fühl dich glücklich. Fühl dich zufrieden. Die Gnade Gottes sei mit euch. Ein paar Sachen, die müsst ihr nicht haben. Aber dann gehabt euch wohl. Wenn du nach Hause kommst, hab dich wohl. Fühl dich wohl. Sei wohl im Herrn. Preis Gott. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist und dass du uns liebst, dass du uns verstehst und dass du mit uns Schritt für Schritt gehst, Herr Jesus. Wie weit bist du schon mit jedem Einzelnen von uns gegangen und du hast uns nicht verlassen, du hast uns nicht in den Stich gelassen. Herr, du hast immer auf uns aufgepasst und hast für uns gesorgt und hast uns immer das Nötige gegeben, was wir brauchen. Und Herr, wenn du uns heute fragen würdest, habt ihr je Mangel gehabt, müssen wir ehrlich bekennen, nein, geistlich haben wir keinen Mangel gehabt. Du hast uns immer das richtige Wort gegeben, den richtigen Impuls. Du hast uns auch die richtigen Leute an unsere Seite gestellt. Du hast uns gedient durch die Kraft und durch die Gnade des Herrn Jesus Christus. Halleluja, Halleluja. Segne jetzt alle, die dein Wort gehört haben und lass sie lernen, mit dir Schritt für Schritt zu gehen. Wo du bist, da sollen sie auch sein. Wo du bist, soll auch dein Diener sein. Herr, ich segne alle Kinder Gottes von deinem Haus, die dich lieben. Und du wirst die zerbrochene Hütte Davids aufbauen. Auch in dieser Welt, dieser gottlosen, heidnischen, verdorbenen, antichristlichen Welt, wirst du die Hütte Davids aufbauen. Und es wird kein Nachkomme auf dem Thron Davids fehlen. Amen.